Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen beim Buchplausch. Hallo Anne.
Hallo Anja.
Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Und da wir ja wirklich also die unterschiedlichsten Menschen hier vor dem Mikrofon haben, was uns einfach sehr, sehr viel Freude macht, haben wir jetzt beschlossen, also egal wie kalt es jetzt da draußen ist, wir tauchen jetzt ab. Wir gehen jetzt einfach mal unter Wasser, wir halten die Luft an, schön lange. Nein, und beschäftigen uns einfach tatsächlich mal mit dem Thema Atmen. Genau, und mich hat das wahnsinnig neugierig gemacht und Anne dich, glaube ich, auch, weil wir gesagt haben, hä, wie jetzt, wir müssen uns mit dem Atmen beschäftigen, ja, was heißt denn das eigentlich? Und wir haben uns einen echten Experten dazu eingeladen, nämlich den Timo Niesner. Hallo Timo, hallo.
Hallo Anja, hallo Anne.
Hallo.
Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist und uns so ein bisschen aufklären kannst, genau, weil, also ich gebe ehrlich zu, ich bin durch einen großen Zufall auf dich gestoßen tatsächlich, weil nämlich meine Tochter, die macht Synchronschwimmen, ein bisschen Privatplausch hier, und die hat tatsächlich, also die Betreuerin von dieser Truppe, die da Synchronschwimmen macht.
Ach, ist das spannend.
Ja, genau, oder? Was es manchmal so für Kreise ergeben, genau. Und die Sabine, die hat dann gesagt, Mensch, also unsere Mädels, die müssen einfach so lange unter Wasser bleiben, wäre doch toll, wenn jemand ihnen das einfach mal erklärt, was passiert denn da eigentlich und was passiert im Kopf und was macht es eigentlich mit uns und so. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist ja total spannend. Ja, und dann habe ich so ein bisschen was zu dir gelesen, Timo, und habe gedacht, wir müssen dich einfach in unseren Podcast einladen, weil du hast bestimmt einfach so viel zu erzählen. Also die Website verlinken wir logischerweise, da werdet ihr auf ganz viele spannende Dinge stoßen, aber vielleicht sollten wir erstmal erklären, wer du bist und wie du überhaupt darauf gekommen bist, Timo. Genau, weil das ist ja jetzt, ich sag mal, das, was man auf deiner Website findet und das, was du machst, das ist ja nicht alltäglich. Also weder das Apnoe-Tauchen noch sich mit dem Thema Atemtraining auseinanderzusetzen. Hm. Wie kommt man denn auf sowas?
Also ich bin nicht drauf gekommen, sondern es ist eigentlich zu mir gekommen.
Ich glaube, das ist besonders schön.
Das sind, glaube ich, so die meisten Themen, die wirklich ins Herz reingehen und dort auch bleiben möchten. Das sind die Themen, die ja nicht zu uns selbst kommen. Ich versuche es ein bisschen kürzer zu machen, weil ich glaube, sonst überspannt es immer so ein bisschen den Bogen, wenn ich ganz groß aushole. Es geht im Endeffekt eigentlich darum, dass ich schon viel mit dem Thema Atmung gearbeitet habe. Ich habe ein Diplom in Sportökonomie und dieser sportliche Aspekt ist immer mit dabei gewesen. Bin passionierter Wassersportler, hauptsächlich eigentlich Taucher. Also wenn man mich findet, dann meistens unter der Wasseroberfläche. Das erwartet man überhalb der Wasseroberfläche nicht so, aber ich bin meistens weg. Auch wenn ich ein Surfboard habe, bin ich lieber in der Welle als auf der Welle. Okay. Ich habe eben als Apnoe-Lehrer schon gearbeitet, habe in vielen Bereichen, ich war ja früher Teamleiter und war in der Automobilindustrie unterwegs und habe da relativ schnell gemerkt, eigentlich glücklicherweise, dass das, was ich mache, im Endeffekt nicht meine Erwartungen erfüllt, sondern eher die Erwartung der Gesellschaft, die um mich herum ist, dass ich eben dort reinpasse. Also die Ecke, wo ich ein bisschen herkomme, ist ein bisschen das deutsche Motown und diesen Menschen sind meist sehr konsumorientiert und die Finanzen sind oftmals wichtiger als viele andere Dinge. Also das ist ja auch ein Teil von mir und sich zu lösen ist ja auch ganz schön, den eigenen Weg zu finden. Und mein Weg ist eigentlich immer übers Wasser gekommen. Also dieses Meer wird bei mir mit Doppel-E geschrieben und nicht mehr, sondern mehr. Also mehr Wasser eigentlich, dass ich eintauchen darf. Und dieses Thema Atmung war eigentlich schon immer Begleiter und ist eigentlich auch die Grundlage all meiner Kurse, die ich gebe. Ich bin ja auch im Business-Bereich als Executive Coach unterwegs, unterstütze bis zum Vice Presidenten nach oben Leute im Endeffekt dabei, mehr bei sich selbst anzukommen, mehr mit diesem Thema Resilienz zu arbeiten, mehr mit der eigenen Kommunikation zu arbeiten, die eigene Wahrnehmung voranzutreiben und das ist eben so schön, wenn ich mit Führungskräften arbeite, dass es direkt eine direkte Auswirkung eben auch auf die Angestellten hat, auf das ganze Team, aufs Unternehmen. Und ja, das ist einfach herrlich im Businessbereich und ansonsten habe ich ein eigenes Ausbildungssystem zur Atmung, also ich bilde jetzt seit fast anderthalb Jahren europaweit Atemtrainer aus oder Atemlehrer und habe im Endeffekt ein eigenes Konzept entwickelt mit verschiedensten Aspekten zur Atmung, die ich integriere und nicht nur eine Atemtechnik, wie es die meisten machen, lehre, sondern wirklich ist eigentlich kein wildes Potpourri, sondern es ist sehr, sehr fundiert, wissenschaftlich fundiert und dann trifft mir aber hinten raus noch ganz viel ins Abtauchen und so Unterbewusstsein ab. Und der Name ist Restorative Breathing, im Deutschen restauratives Atmen. Und restaurativ bedeutet sowohl erholen als auch stärkend. Und das sind eigentlich diese zwei Bereiche, die nicht ohne einander gehen, weil nur wenn ich mich erhole, also regeneriere, komme ich daraus gestärkt hervor und kann eigentlich wiederum mehr Leistung bringen. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Elemente. Und der Zugang, den du jetzt hast, Anja, ist eigentlich der Luftanhalteaspekt. Ich bin Apnoe-Lehrer, auch noch Apnoe-Taucher. Mhm. Und wenn jemand längere Zeit die Luft anhalten möchte, mit einem schönen breiten Grinsen auf dem Gesicht und tief tauchen möchte, dann sollte diese Person sehr gut wissen, wie sie davor atmet und wie sie in einen für sich idealen mentalen, genauso wie körperlichen Zustand kommt, um diese Tiefe und auch um diese Atempausen, so wie mein eigener Podcast ja auch heißt, mhm. Atempause, in diese Atempausen eigentlich einzutauchen und sie voll genießen zu können.
Atemcoaching und Business-Coaching passt jetzt auf den ersten Blick eigentlich nicht so zusammen oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
Du, es ist also relativ simpel eigentlich, weil wir atmen alle, das ist ja schön, und in dem Coaching sollten wir auch beide atmen, weil wenn eine Person nicht mehr atmet, dann ist es schwierig zum Coachen. Also dann ist es eigentlich schon vorbei mit dem Coachen. Es gibt natürlich auch hier Atempausen, die sind in Ordnung. Aber wie können wir damit aktiv arbeiten? Und für dich, Anne, die Frage ist eigentlich, wir würden sie erst andersrum stellen, wie könnte sowas überhaupt passen? Und auch das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Und zwar mit jeglicher emotionalen Veränderung verändert sich unsere Atmung. Und wir haben mit unserer Atmung einen direkten Einfluss auf unseren mentalen Zustand, aber gleichzeitig auch auf die Regulation unserer Emotionen. Mhm. Und da diese Themen Emotionen, beispielsweise Ängste, tatsächlich relativ groß sind, auch wenn Leute sagen, ich habe keine Ängste, ich bin hier der Silberrücken, ja, ich sage halt, wo es lang geht und alle müssen machen das, was ich sage, dann ist es tatsächlich in diesen zwei Sätzen schon eine direkt ausgesprochene Angst, ja, nämlich, dass die Dinge nicht so laufen, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Und das auch zu realisieren, dass jede Person eigentlich als einen großen Widerstand Ängste hat und auch Ängste uns im Alltag blockieren, auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation, in der Entscheidungsfindung, ist eigentlich schon ein ganz klarer und direkter Ansatz. Wenn ich das sehe, dann kann ich damit aktiv arbeiten. Und die Atmung unterstützt uns dabei, einfach viel mehr Energie zu haben, also besser zu schlafen, besser zu verdauen, ein gesünderes Leben zu führen, eine bessere Wahrnehmung zu haben für unseren eigenen Körper, zu wissen, wann wir wo stehen, wie wir damit arbeiten können. Und wenn ich an diesem Punkt bin, dann spiele ich mal die Frage zurück, liebe Anne. Glaubst du, dass Menschen in Führungspositionen, die ein gesundes und ausgeglichenes Leben führen, vielleicht bessere Führungskräfte sind als Menschen, die wenig schlafen und kein Bewusstsein für ihre eigene Gesundheit haben? Also da kann man sich mal einfach fragen, ja, wenn jemand einfach dünn beseitet ist und bei jeder Kleinigkeit an die Decke geht oder eine andere Person eigentlich in sich ruht und ganz genau weiß, was wichtig ist und nicht nur bei sich ist, sondern auch bei anderen Menschen sein kann, dann macht es schon auch gerade in der Führungsebene einen sehr, sehr großen Unterschied.
Was ich jetzt so faszinierend finde, ist ja tatsächlich eben, wie du ja sagst, dass es tatsächlich auch eben was mit diesem Atmen zu tun hat. Ja, also ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren waren wir mal in Vietnam im Urlaub und da lag dann irgendwann mal abends so auf dem Bett lag so ein Stein und dann stand da so drauf, just breathe. Ja, und dann so ein richtig schöner, so ein Satz einfach dazu. Wenn man irgendwie Stress hat, dann soll man halt irgendwie einfach sich mit dem Stein daran erinnern, dass man irgendwie dreimal irgendwie kräftig durchatmet oder ganz langsam durchatmet und dann kommt man wieder zur Ruhe. Ja, also so ein bisschen so dieses, ja, ich atme, ich komme zur Ruhe. Ich kenne es auch vom Yoga, da gibt es ja auch diese ganz speziellen Atemtechniken Oder auch hat mir auch mal jemand gesagt, als ich ganz, also vor, keine Ahnung, vor gefühlten 100 Jahren irgendwann das erste Mal eine Moderation gemacht habe und wahnsinnig aufgeregt war, der hat mir dann auch gesagt, ja gut, okay, du musst halt einfach tief einatmen und dann halt ganz langsam wieder ausatmen und dann kommst du ganz cool zur Ruhe und dann kann dir gar keiner mehr was anhaben, was mir wirklich damals wirklich unheimlich viel geholfen hat und mich wirklich tatsächlich sehr cool gemacht hat. Also es hat einfach, immer wieder tauchte das Thema Atmen auf, aber nie so intensiv, wie du das jetzt ja auch als Job ja auch betreibst und Erfahrungen weitergibst und tatsächlich auch, wie du gerade gesagt hast, ausbildest. Wie muss man sich denn so ein Atemtraining denn vorstellen? Also was du da schulst? Also weil diese Dinge, die ich jetzt so geschildert habe, das sind ja so kleine Sachen, ja? Also du kannst ja auch mit einer App, kannst du dich dran erinnern lassen, so jetzt musst du, ne, jetzt einfach mal wieder schön 10-mal, ne, tief einatmen, tief ausatmen, so. Aber das, was du da betreibst, ist ja was eine völlig andere Geschichte. Ist ja viel, viel intensiver und nachhaltiger wahrscheinlich auch.
Ich fange woanders einfach an. Okay. So kannst du es im Endeffekt sehen. Also die meisten Apps, die wir draußen haben oder die meisten Dinge, die unterrichtet werden, sind eigentlich sehr flach. Das bedeutet, die Leute werden eigentlich gar nicht abgeholt, zurück zu ihrer natürlichen Atmung zu kommen. Das ist der erste Schritt. Ich sage über 90% der Leute, vielleicht sogar 95%, atmen grundsätzlich unnatürlich. Und das den größten Teil des Alltags eigentlich, sogar auch über Nacht nochmal. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dann ist es im Endeffekt eigentlich bloß, wir versuchen, jetzt mal metaphorisch gesehen, wir versuchen einer Person, die Krücken benötigt, um sich fortzubewegen, mit den Krücken schneller laufen zu können. Das ist nichts anderes, was die meisten machen, auch die meisten Atemtrainings. Und was ich als ersten Ansatz versuche, ist, die Person so weit zu bringen, dass sie keine Krücken mehr braucht und dann rennen kann. Und das ist das, was mit der Atmung eigentlich der erste Fokus ist. Wir gucken, wo stehen wir gerade? Dann unterstütze ich die Leute dabei, zurückzukommen zu ihrer natürlichen Atmung. Das sind ganz simple Sachen, aber die müssen automatisiert werden. Die sollen zur neuen Routine werden. Und dann versuchen wir, das Volumen, das wir haben und die Muskulatur, die wir haben, direkt wahrzunehmen und aktiv zu bespielen. Und über diese Schritte, das ist keine Sache von heute auf morgen, also kleine Schritte gehen relativ fix auch schon, beziehungsweise diese kleinen Schritte fühlen sich für die meisten Leute wie sehr große Schritte an, weil sie auf einmal voll im Körper sind. Das heißt, das ist schon mal ganz wichtig, da reinzukommen. Und erst wenn wir an diesem Punkt sind, erst dann können wir wirklich damit arbeiten, dass wir komplexere Übungen mit reinbringen. Und das ist wirklich dieses Fundament. Also ich habe bei mir auf der Homepage, das nennt sich das 7-Tage-Atem-Journal, wo ich im Endeffekt die Leute erstmal die Wahrnehmung bekomme und sie dabei unterstütze, bei sich im Körper anzukommen und zurückzukommen zu ihrer natürlichen Atmung. Das kann sich jeder kostenlos runterziehen und einfach für sich machen, mit Videoanleitungen und allem drum und dran. Und erstmal diese 7 Tage für sich zu machen. Und wenn sie das haben, dann können wir weitergehen. Dann arbeiten wir damit, wie kann ich meine vitale Kapazität erhöhen? Was bedeutet überhaupt eine tiefe Atmung? Du sprichst von einer tiefen Atmung. Was ist das überhaupt und wie kann ich da reinatmen? Also ich lehre 5 verschiedene Bereiche, die ich beatmen kann und aufdehnen kann. Aber ja, genau, da gehen die großen Augen auf. Ja, wie 5? Wo? Also Nase, oder? Nee, nicht Nase. Also die meisten Leute frage ich am Anfang, und wie atmet ihr gerade? Ja, meistens sagen flach, durch den Mund, ja, ich weiß eh, das passt nicht. So, das sind so die meisten, so 80% der Aussagen in die Richtung. Ja, aber es gibt ganz andere Bereiche und da erstmal diese Wahrnehmung zu schaffen, was es überhaupt bedeutet, mit seiner Atmung zu arbeiten und vor allem auch ganz klar zu fühlen, wenn sich meine Emotion verändert, ganz gleich in welche Richtung, verändert sich automatisch meine Atmung, das läuft jetzt unterbewusst ab. Oder wenn du in diesem Hotel in Vietnam warst und da stand dran, atme 3-mal tief durch, allein dass du dieses Atmen-Schild gesehen hast, hat automatisch deine Atmung verändert, weil du nämlich einen Fokus auf deine Atmung gelegt hast. Ja, und jede Person, die ich frage, wie atmest du gerade, verändert sofort ihre Atmung und ihre Haltung übrigens auch.
Was?
Ja, sofort. Okay. Sofort.
Ja. Ja, inwiefern ist man dann irgendwie, keine Ahnung, ist man dann plötzlich aufrechter zum Beispiel? Oder,
die meisten setzen sich aufrechter hin, ja. Oder sie schließen die Augen oder sie schauen woanders hin oder verändern den Sitz beispielsweise automatisch.
Du hast ja gerade schon natürliche Atmung angesprochen. Also ist das eigentlich was wir so in uns haben? Aber wieso verlernen wir das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich ist es so, mein Sohn ist jetzt 7 Monate alt und ich tracke ihn von Tag 1, was mit seiner Atmung passiert. Am Anfang war es total wild, weil er natürlich das Atmen lernen musste für sich. Und dann aber jetzt auch in einer ganz natürlichen Atmung. Das erste Schritt ist, wir sind grundsätzlich in unserer Nasenatmung. Der zweite Schritt ist der, dass wir eigentlich aktiv mit unserem Zwerchfell arbeiten und die restliche Atemhilfsmuskulatur ruht. Und das ist eine Zwischenrippenmuskulatur beispielsweise, dass sich unser Rippenbogen hebt und senkt. Eigentlich diese Bereiche ruhen eigentlich anfangs, außer ich gehe eine höhere Aktivierung. Das ist aber am Anfang eigentlich nicht der Fall. Also den Großteil des Tages sind wir eigentlich in der reinen Zwerchfell-Bauchatmung, wie man es aus dem Yoga vielleicht kennt. Aber die meisten Leute checken nicht, wie sie es machen. Ich habe selbst Yoga-Lehrer mit 500 Stunden, die nachher sagen, also im Liegen kriege ich es hin, aber wenn ich stehe, da komme ich nicht rein in den Bauch. Wo ich mir so denke, naja gut, das eine hat eben mit dem anderen auch nichts zu tun. Man darf das eben nochmal on top mitlernen. Und die natürliche Atmung, da gibt es so ein paar, ich würde jetzt nicht groß sagen Riesenstudien, aber so ein paar, ich nenne es immer Probestudien, die in den USA gemacht wurden. Und da wurde eigentlich relativ schnell festgestellt, dass sich die Atmung bei uns Menschen, bei uns westlichen Menschen, grundsätzlich verändert zwischen dem 5. bis 7. Lebensjahr. Und was passiert da? Wir kommen aus dem Kindergarten, wo wir alles machen können, spielen dürfen, wo nichts bewertet wird, in die Vorschule oder in die Schule und werden automatisch in Schubladen gesteckt und dann wächst dieser Druck von außen. Wir kriegen eine Bewertung, wir müssen die ganze Zeit sitzen. Ja, das sind auch keine idealen Zustände, die wir eigentlich haben, mehrere Stunden am Tag, wir dürfen uns nicht bewegen. Wir dürfen unseren Emotionen keinen freien Lauf mehr lassen, sondern alles wird gedeckelt. Und diese Situation begünstigen einen Wechsel von natürlicher Atmung zu einer unnatürlichen Atmung. Und die geht eigentlich in den Bereich rein, dass wir eher anfangen, durch die Brust zu atmen, dass wir längere, auch zwischendrin mal Luftanhaltephasen haben, weil wir eine starke Emotion beispielsweise haben. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so ein bisschen dieses Modellbild, was wir draußen haben. Also ich als Kind habe Superman gesehen, der hat den flachen Bauch und eine riesen Brust und hat den Bauch angespannt oder so ein Tarzan-Ding. Und sobald wir unseren Bauch anspannen, bei Frauen extremes Thema, weil sie einen flachen Bauch haben wollen, sobald der Bauch angespannt ist, kommen wir nicht in unsere natürliche Atmung rein. Das ist ganz einfach. Das Bäuchle muss hängen. Ja. So, und wenn das Fall ist.
Das hört man als Frau wirklich nicht gerne.
Ja, und deswegen ist aber der digitale Bereich so schön, weil ich sage auch immer, ich habe ja jede Woche eine Atemsession, wo die Leute vorbeikommen können. Dann sage ich so, Mädels, macht mal die Hose auf und lasst einfach mal euren Bauch hängen. Legt die Hand rein. Ja, und das ist genau dieses Thema, weil sobald der Bauch angespannt ist, kommen wir in das größte Volumen unserer Lunge gar nicht mehr rein. Und wenn das der Normalzustand ist, dann sind wir automatisch in einer Hyperventilation, in einer zu flachen Atmung, kommen in eine Mundatmung rein. Das führt zu ganz vielen Sachen. Zu viel Mundatmung führt zum Beispiel zu einem erhöhten Risiko von Parodontose und von Karies, weil der Mund sehr trocken ist und somit diese Bakterien mehr Raum haben, sich zu entwickeln. Ganz, ganz viele Sachen. Ja, schlechte Regeneration, schlechter Schlaf und, und.
Ich glaube, da kamen jetzt gleich nochmal 100 Fragen noch dazu, weil mir macht es jetzt eher so ein bisschen, also jetzt Angst wäre jetzt das falsche Wort, ja, aber man hinterfragt sich natürlich, wenn man das jetzt hört, ja, hinterfragt man sich jetzt natürlich, oder ich zumindest hinterfrage jetzt natürlich logischerweise meine Atmung auch und denke mir so, okay, wann ist denn das vielleicht seltsam oder anders, ja, was mich jetzt gerade so auch so bewegt hat, was du jetzt gerade gesagt hast in Bezug auf den Schlaf, also das ist ja auch, dass man selbst im Schlaf falsch atmet. Das ist ja so ein Moment, wo ich denke, naja, also da hast du ja eigentlich nichts mehr unter Kontrolle. Also man fällt ja irgendwann in diesen Tiefschlaf, ja, also in meinem Fall ist es praktisch hinlegen, Tiefschlaf, wumm, ja, ich bin weg und ich schlafe wirklich wie ein Stein, ja, und wache halt dann irgendwie, keine Ahnung, 5 Minuten vorm Wecker auf, so. Und in dieser Zeit würde ich jetzt mal sagen, zumindest könnte ich nicht steuern, ja, weil ich einfach weg bin. Und so wird es ja wahrscheinlich fast jedem da draußen auch gehen. Wie kann man denn im Schlaf den Atem oder den Atem so steuern, dass der im Schlaf richtig ist? Weil man es vorher gelernt hat?
Ja, es gibt ein paar Theorien darüber. Also es wird ganz viel promoted, dass man sich den Mund zukleben soll bei Nacht, dass im Endeffekt man nur noch durch die Nase atmet. Ich vertrete diese Meinung nicht, sondern was ich eben durch die Erfahrung gemacht habe mit den Menschen, mit denen ich arbeite und auch mit mir selbst war, dass es mehr darum geht, die Atmung bewusst tagtäglich so zu beeinflussen, dass wir zurückkommen zu einer natürlichen Atmung. Und wir über diesen Zugang einmal unsere Nasennebenhöhlen öffnen, eine andere Aktivierung haben, dass wir unsere Nasennebenhöhlen reinigen, dass wir viel mehr in Ruhemodus mit reinkommen und wir dadurch eigentlich unsere Atmung langfristig zu einer neuen Routine umstellen, also etablieren, zurückkommen zur natürlichen Atmung und dadurch auch diese Auswirkungen in der Nacht auch haben für uns, dass wir genau in diesen Bereich reinkommen. Mhm. Ich habe auch einen extra Podcast aufgenommen zu dem Thema Atmung und Schlaf, habe auch ein paar Experten dazu eingeladen. Da gibt es ganz viele Ansatzpunkte. Ich meine, ein riesiger Ansatzpunkt ist, abends keinen Alkohol zu trinken zum Beispiel. Ja, letztens war ich mit meiner Mutter, dann sagt sie auch zu mir, ja, wenn du nicht gut schlafen kannst, dann soll ich dir ein Bier geben. Und das ist komplett kontraproduktiv, weil zum Beispiel Alkohol erschlafft jeden Muskel und führt dazu auch eher, dass wir anfangen beispielsweise Schlafapnoe zu haben, dass wir anfangen zu schnarchen und dadurch im Endeffekt eigentlich in keinen wirklichen Tiefschlaf mit reinkommen. Also da gibt es ganz, ganz viele Zusammenhänge und da gibt es ganz, ganz viele Theorien und Möglichkeiten, mit dem Schlaf zu arbeiten, aber auch das ist sehr, sehr individuell. Ja, und das kann dann eben auch so ein Teufelskreis sein, weißt, ich schlafe schlecht, dann leere ich mir abends 2, 3 Bier rein, dann meine ich besser schlafen zu können, aber kann ich wirklich besser schlafen, stehe früh auf oder kann ich gut schlafen, dann pfeife ich mir wieder ein paar Kaffee rein, weil ich den Koffein einfach brauche, um mich wieder hochzupuschen, dann habe ich ein hohes Aktivierungslevel, meine Verdauung geht in den Keller, Dann bin ich vielleicht gut an den, weiß ich nicht, Fitnessgerät oder kann irgendwie eine Runde rennen, weil ich das irgendwie brauche. Aber danach habe ich gleichzeitig wieder keine regenerative Phase, die mich dabei unterstützt, meine Leistung zu steigern, zurück zur Kraft zu kommen. Dann kann ich abends wieder nicht wirklich einschlafen, weil ich zu viel Kaffee getrunken habe. Also deaktiviere ich mich wieder. Und das ist eben, worum es mir geht, ist, wir brauchen dieses Externe nicht. Wir haben alles, was wir brauchen, in uns. Das Einzige ist es, das zu aktivieren. Und die meisten Menschen sind halt, warum soll ich das machen? Ich pfeife mir jetzt noch mal ein Bierchen rein und dann lieber noch mal einen Kaffee und es ist ja irgendwie Genuss. Aber es ist auch gleichzeitig eine äußerliche Betäubung von dem, was eigentlich bei uns im Körper abläuft. Also ich muss, ich sage das glaube ich immer, ich liebe Espresso. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich das nicht
zu mir nehme. Ich wollte gerade fragen, du genießt aber schon auch ab und zu, oder?
Natürlich, natürlich. Aber wenn ich das mache, dann mache ich das ganz bewusst. Also heute Morgen habe ich einen Flat White getrunken. Wir ziehen uns auf die Kanaren und das war das letzte Mal, dass wir in unserem Lieblingsfrühstückscafé gefrühstückt haben. Und dann habe ich mir natürlich diesen Flat White gegönnt und ich habe ihn vollends ausgekostet. Und davon spreche ich gar nicht, sondern ich spreche von diesem inflationären Konsum, bei dem Qualität keine Rolle mehr spielt, sondern nur, dass konsumiert wird. Und damit betäuben wir sehr stark unseren Körper. Und das ist natürlich einmal über unsere Ernährung, das ist einmal über, das nächste Mal sind Medien, die hier mit dabei sind, und natürlich auch ein genereller Konsum. Also wir betäuben oftmals unseren Körper und dementsprechend sind wir oftmals nicht ganz bei uns. Und dieses nicht ganz bei uns sein, damit können wir arbeiten, um uns zurückzubringen, und zwar aktiv in unserer Atmung.
Das finde ich jetzt echt faszinierend. Also würde ja bedeuten, dass man, also wenn man sich wirklich einfach mal damit auseinandersetzt und sich die Zeit nimmt, dass man, also ist jetzt eine Frage, ob das so ist, dass man auch sagen kann, was ich muss jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt in einer Stunde beispielsweise ein wichtiges Meeting und da muss ich wirklich echt klar im Kopf sein, da muss ich wirklich fit sein. Kann mir bei sowas zum Beispiel die richtige Atmung helfen?
Super easy. Du rufst mich an. 12 Minuten und danach hast du einen klaren Kopf, bist hellwach, brauchst keine Koffein, kein Espresso und bist ganz im Moment. Gar kein Thema. Ich mache das im Businessbereich ganz, ganz oft. Ich nenne es den Atem-Espresso, da habe ich eine spezifische Session entwickelt dafür und die schlägt dermaßen ein. Das ist unglaublich. Natürlich immer abhängig davon, an welchem Punkt du bist, aber wenn ich jetzt eine gewisse Aktivierung benötige dafür, dann ist das gut, oder manche Leute sind einfach zu aufgedreht, da kann man über eine Überaktivierung, auch eine Deaktivierung des Nervensystems starten, oder Leute, die schon mit ihrer Atmung aktiv arbeiten, die kann ich auch über eine direkte Deaktivierung, also eine Aktivierung des parasympathischen Nervensystems, an diesem Punkt bekommen, dass sie einen klaren Kopf haben und mehr bei sich im Körper sind.
Das finde ich mega spannend. Also wenn man sich so ein bisschen, also jetzt steuern ist, glaube ich, das falsche Wort, aber wenn man sich wirklich auf die, wenn man so wichtige Punkte hat, auf die man sich dann konzentrieren möchte und das damit kann, genauso wahrscheinlich ja umgekehrt, dass man sagt, ich brauche jetzt einfach meine Ruhe und ich möchte wirklich abschalten, das gelingt dann wahrscheinlich mit der richtigen Atmung auch besser, oder?
An sich schon. Also es ist immer eine Kombination aus mentaler Technik und der Atemtechnik an sich. Also ich versuche mal das Beispiel zu nehmen, das du vorhin erwähnt hast, nochmal Anja. Und zwar hast du gesagt, du hast als Moderatorin deinen ersten Job beispielsweise damit gehabt und den ersten Auftritt. Und die hat den Person gesagt, atme tief ein und aus. Und dann hat sie noch irgendwie einen Spruch gesagt und dann kann es dir nichts anhaben. Und allein dieser Satz ist zum Beispiel so ein Ding wie, ah, ich mache das jetzt und dann kann mir nichts anhaben, nichts kann passieren. Und da ist automatisch etwas Mentales mit dazu. Und die Atmung unterstützt im Endeffekt auch diesen mentalen Prozess, in dem wir sind. Es gibt beispielsweise auch Atem-Sessions, die ich gebe. Also ich gebe ganz viele verschiedene Sessions mit verschiedenen Schwerpunkten. Das heißt, ich habe jeden Donnerstag ein eigenes Thema, entweder eine sehr hohe Aktivierung zur Deaktivierung. Ich arbeite hauptsächlich mit mentalen Techniken, mit der CO2-Toleranz, mit Luftanhaltephasen. Und eine Session nennt sich Electric Motion. Und da bringen wir unseren Körper wirklich extrem in Bewegung, eigentlich nur durch eine gewisse Atemtechnik, und tauchen dabei tief in unser Unterbewusstsein auch mit ab und versuchen hier verschüttete Themen für uns aufzulösen, verschüttete Emotionen, emotionale Blockaden bis hin zu Traumata, mit denen wir arbeiten können, und lösen diese auf körperlicher Ebene auf. Dadurch, dass wir unser Bewusstsein, unseren Kopf ausschalten, können diese Prozesse bei uns auf körperlicher Ebene durchlaufen. Und auch das ist über die Atmung möglich, aber eben nur, wenn ich diese Prozesse akzeptiere und sie loslasse. Und dann kommen eben diese ganzen starken Emotionen raus, die uns ab 5 bis 7 Jahren in der Schule aberzogen werden, dass wir mal schreien, dass wir mal heulen, wenn wir das spüren und fühlen. Und da können wir einfach mal komplett einfach alles fließen lassen. Und da gibt es natürlich auch Situationen bei uns, Themen, die wir natürlich gerne so in den Keller packen, wo wir sagen, da habe ich jetzt keinen Bock mehr, die anzuschauen. Und im Alltag ist es halt so, dass es dann für uns zur Normalität wird, dass wir diese Päckchen mit uns mitschleppen. Und in diesen Session gibt es die Möglichkeit, diese Päckchen loszuwerden, ohne sich aktiv, sage ich mal, vom Kopf her damit zu beschäftigen, sondern auf körperlicher Ebene lassen wir diese Themen für uns durchlaufen.
Okay.
Auch das gibt es ja.
Okay. Und damit hat man dann, also ich sage jetzt mal, das klingt ja, wenn du gerade jetzt sagst, ja, dann kommen ja vielleicht auch die Tränen oder keine Ahnung, ne, wenn man sowas verarbeitet irgendwie. Aber ist es eine 1-zu-1-Session dann oder sind da mehrere?
Ich mache das auch in Gruppen. Also es gibt 1-zu-1-Sessions, die ich auch gebe, wenn man mich einfach 1-zu-1 bucht, das ist auch kein Thema. Meistens sind es aber in Gruppen, entweder online oder auch live. Und da kann viel passieren, klar, da kann geschrien werden, geheult werden, gezappelt werden. Das ist aber alles okay. Auch eure Blicke, und denkt man sich, oh Gott, in was und will ich das? Guckt euch mal als Kinder an, mit 4, 5 Jahren, da war das euch auch wurscht. Da habt ihr auch einfach alles rausgelassen, Team war dann durch. Ja. Und das ist auch das, was die Erwachsenen oft nicht verstehen können, dass die Kinder einfach ausrasten und danach ist das Thema für sie erledigt. Und wir machen uns dann auch, weiß ich nicht, eine Woche später Gedanken drüber. Ja. Für die Kinder ist es durch, die denken da gar nicht mehr dran. Und diese Fähigkeit für sich eigentlich wieder neu zu gewinnen und aus diesen Sessions auch für sich herauszuziehen, es ist okay, Emotionen zu haben und es ist okay, Emotionen zu leben, Emotionen auch zu zeigen, sich selbst einzugestehen. Das ist einfach, ja, ein ganz, ganz tolles Learning, was wir aus solchen Sessions für uns mit rausnehmen können.
Das geht aber schon auch über Atmung hinaus, oder?
Ja. Atmung ist im Endeffekt ein Schlüssel. Ein Schlüssel zur Tür in unser Unterbewusstsein, auch damit können wir arbeiten. Das ist einmal über eine sehr, sehr, sehr starke Atmung. Also ich leite die an über Musik, mit meiner Stimme leite ich durch eine Geschichte im Endeffekt durch. Das ist eine richtige Atemreise bis zu einem körperlichen Feuerwerk. Das kann alles dort passieren. Aber gleichzeitig gibt es auch die Sessions, die ich mache, die extrem langsam sind, die über jegliche Meditation hinausgehen, weil wir ganz lange Phasen haben, bei denen wir beispielsweise die Luft anhalten oder uns mit verschiedenen Themen, mentalen Themen auseinandersetzen. Weil wenn wir die Luft anhalten, meinen die meisten Menschen atmen zu müssen, aber es ist eine rein mentale Geschichte, weil im Körper ist es eigentlich ganz egal. Ganz im Gegenteil, oftmals ist es Wellness für den Körper, wenn wir meinen, wieder atmen zu müssen. Und da geht es dann darum, diese Situation zu akzeptieren, Themen loszulassen, sich selbst besser kennenzulernen, auch diese körperlichen Signale deuten zu lernen, zu verstehen, um was es da wirklich geht. Und dann können wir relativ schnell unsere eigene Komfortzone erweitern und in dieser Lernzone, in der wir davor geschwommen sind, diese im Endeffekt aufnehmen für uns, um unsere eigenen Grenzen zu meistern, sei es mental oder auch körperlich.
Was ich jetzt ja ganz, also alles, das fasziniert mich jetzt völlig, also diese vielen verschiedenen Aspekte und was es alles so mit uns macht. Ja, du hast vorhin auch darüber gesprochen, dass es ja auch, also dass die Atmung jetzt zum Beispiel ja auch auf, ja eben auf alle Organe sich ja auswirkt, auch auf Verdauung und ich weiß nicht was alles. Das ist ja nochmal eine völlig andere Geschichte. Also ich finde halt so dieses Thema so Meditation oder das, was drüber rausgeht, das kann ich mir persönlich gut vorstellen. Jetzt das wirklich, also das was sich jetzt auf die, wie sich die Atmung auf Organe auswirkt zum Beispiel, aber jetzt eher weniger, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Auch was du gerade eben gesagt hast, eigentlich ist es ja ganz toll, wenn man die Luft anhält für den Körper. Ja, wie muss man sich das denn vorstellen, sofern es da eine kurze Zusammenfassung gibt?
Ja, also im Endeffekt ist es eigentlich so, dass unsere Atmung beispielsweise verschiedene Nervensysteme aktiviert oder deaktiviert. Okay. Und auf Grundlage der aktiven Bespielung unserer Nervensysteme ist es für uns möglich, andere Zustände zu erreichen. Hat auch was mit dem Gasgehalt in unserem Körper zu tun. Also wir haben eigentlich so ein magisches Dreieck an Gasen, mit dem wir arbeiten. Das eine ist Sauerstoff, von dem wir am meisten Leute kennen. Wir müssen Sauerstoff einatmen. Aber wenn wir einatmen, atmen wir eben nur 21% Sauerstoff ein, die uns aber auch völlig ausreichen. Und dann ist es aber so, wenn Sauerstoff in den Zellen verarbeitet wird, entsteht Kohlenstoffdioxid, CO2. Und den atmen wir unter anderem aus. Aber der ist auch für ganz viele Stoffwechselprozesse bei uns in unserem Körper notwendig, CO2. Mhm. Und unser Körper sagt uns eigentlich nie, wir haben zu wenig Sauerstoff, sondern nur, wir haben mehr CO2 als normal. Und deswegen haben wir oftmals den Drang, atmen zu müssen, mehr zu atmen. Mhm. Das ist das zweite Gas. Und das dritte Gas nennt sich Stickstoffmonoxid. Das sind so drei grundlegende Gase, das wiederum für unser Immunsystem extrem wichtig ist, was dafür da ist, dass sich unsere Bronchien öffnen, unsere Gefäße öffnen, dass die Frauen, ja, lausche auf, warme Hände, warme Füße bekommen über die Atmung. Also das sind alles solche Themen und diese drei Gase, mit denen können wir super, super spielen, um im Endeffekt das zu erreichen über solche Atemsessions, was wir eigentlich möchten. Und das ist immer die erste Frage. Also deswegen, das war mir einfach auch wichtig, weil ich habe ganz viele Atemtrainerausbildungen selbst gemacht bei sehr bekannten und renommierten Atemlehrern. Und mir war das immer zu wenig, dass die im Endeffekt nur eine Atemtechnik genutzt haben oder vielleicht zwei und gesagt haben, also auf Englisch one size fits all. Also diese Technik heilt euch alle. Ja? Und das ist einfach Nonsens. Das ist einfach Quatsch. Und dadurch, dass mein Wissen schon das überstiegen hat von den Ausbildungen, die ich gemacht habe, habe ich einfach meinen Fokus darauf gesetzt und gesagt, was möchte ich erreichen und wie komme ich dorthin? Weil das ist im Endeffekt, möchte ich besser schlafen können, möchte ich mehr Leistung im Sport abrufen, möchte ich für mich einfach einen klaren Kopf behalten in schwierigen Situationen, brauche ich morgens so einen Atemespresso, um einfach in die Gänge zu kommen. Da ist immer die Frage, was brauche ich, zu welchem Zeitpunkt und wenn ich das brauche, wie komme ich dort mit meiner Atmung hin? Und das habe ich im Endeffekt auf Grundlage dessen aufgebaut. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Anja, das Nervensystem ist schon relativ komplex, aber wir können es wirklich aktiv in unserer Atmung steuern, plus mit der Bewegung, die wir dazu haben. Also wir können beispielsweise über die Atmung, wir sitzen nicht nur da und atmen ein und aus. Für manche Leute denken sich, ja, das mache ich doch eh den ganzen Tag. Oder manche unter Social Media kriege ich solche unglaublich interessanten Kommentare drunter. Ich atme schon seit 47 Jahren. Also ich glaube, ich kann es ganz gut. Und aber das ist, ich schmunzle auch immer gern bei. Ich vergleiche das immer gern, wenn ich am Wochenende im Park sitze und dann die Jogger sehe, die diesen sonnigen Tag einmal nutzen und alle, weiß ich nicht, Lichtjahre einmal ihre Joggingschuhe anziehen und laufen. Und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und die laufen und sagen, ja klar, ich kann super joggen. Aber du guckst sie dir an und denkst dir, da muss jetzt gleich was brechen. Also irgendwas geht gleich kaputt bei der Person. Und bei unserer Atmung ist es ähnlich wie bei unserem Laufstil. Natürlich können wir damit arbeiten und ihn optimieren. Aber wir kippen deswegen jetzt nicht um und sterben, nur weil er jetzt nicht natürlich ist und super optimal. Ja, deswegen kann ich auch 10 Kilometer laufen, obwohl ich eine Arthrose im Knie habe. Aber ich komme trotzdem an und kann sagen, ah, ich war laufen, super. Und das ist eben dieses Thema mit unserer Atmung auch. Und den Effekt, den wir haben wollen, glaubst du mir, wenn du das einmal erlebt hast, was du mit deiner Atmung bewirken kannst, das wirst du nicht mehr vergessen. Und du wirst realisieren, abgefahren, ich brauche nichts dafür. Ich brauche nichts dafür. Deswegen ist es natürlich schwierig zu verkaufen. Deswegen wollen da draußen alle irgendwelche Geräte zur Atmung verkaufen. Es ist einfach ein Konsumgut. Und die wenigsten davon sind wirklich nötig, weil alles, was wir brauchen, ob es ein Atemwiderstand ist, eine Verlangsamung der Atmung, ja, ein bewusster Switch unserer Atmung, Frequenzen, dafür brauchen wir nichts. Weil wir haben alles dabei.
Ja, das ist ja, läuft ja voll gegen den Trend, ne? Für alles irgendwas zu haben, ja. Also irgendwie auch irgendwelche Mittelchen, irgendwelche hier, da irgendwelche, was ich, Vitaminpillen, hier irgendwelche Mineralien, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist ja auch ein Riesenmarkt mit allem, ja, auch Sportgeräte in jeder Hinsicht. Und dann heißen die ganzen Kurse plötzlich alle anders. Ich habe jetzt letzte Woche habe ich in einem, war im Deutschlandradio, war jemand, der hat auch über Sport gesprochen. Und da ging es einfach darum, ja, okay, heißt es jetzt eigentlich alles nur anders, ja? Also alle paar Jahre. Und dann sagte der Interviewpartner, ja, eigentlich schon. Und auf die Frage, könnte ich jetzt, wenn ich sie noch hätte, die alten Aerobic-CDs aus den, keine Ahnung, 80ern oder 90ern oder so, wieder raus, so 90er. Aber und dann würde ich das machen, das wäre auch okay, hieß dann so, also ehrlich gesagt, ja, weil es ist irgendwie, ja, also man kann halt mit dem eigenen Körper eine ganze Menge machen, man braucht eigentlich nicht viel dazu.
Das ist auch so, ja.
Ja, und das finde ich super faszinierend. Ja, also mich hast du da jetzt schon gefangen.
Bei der Atmung ist es ja genau das Gleiche. Ich, also jeder, der draußen sagt, er hat eine neue Atemtechnik entwickelt, ja, da muss man gleich schon mal schmunzeln, weil das gibt es gar nicht. Diese Atemtechniken bestehen seit tausenden von Jahren wirklich. Also allein, wer sich mit Yoga auskennt, weiß, der erste Anteil an Yoga hat nichts mit Bewegung zu tun gehabt. Und die Leute saßen da vor ein paar tausend Jahren, haben geatmet und haben ihren Atem observiert und haben damit gearbeitet. Ja, bevor es irgendwelche Asanas oder sonst irgendwas gab. Ja, und da gab es auch noch keinen Special Yoga Pants und whatever, die du jetzt überall kaufen kannst, in jedem Kaffeeladen irgendwie. Der macht jetzt seine eigene Marke draus, weil es einfach ein Markt ist, wo man Dinge verkaufen kann. Und die Atmung hat schon immer bestanden. Und das Einzige, was ich zum Beispiel auch mache, ist, ich integriere diese bestehenden Techniken immer in dieses Programm, was ich habe, und bringe meinen Lehrern bei, dass abhängig davon, mit wem sie arbeiten und welches Ziel sie erreichen wollen, diese Techniken kombinieren können. Und darauf kommt es drauf an. Es ist im Endeffekt wie so ein Lego-System. Und die Frage ist, was möchte ich damit erreichen? Und dann nehme ich da verschiedene Blöcke und inkludiere diese. Möchte ich eine Deaktivierung am Abend haben? Möchte jemand besser schlafen? Mhm. Oder möchte jemand Gewicht abnehmen? Ja, was auch keiner weiß, dass wir jetzt über 90% unser Gewicht über unsere Atmung verlieren. Über CO2, das wir abatmen. Ja, es ist nun mal so. Wenn Energie abgebaut wird, dann läuft es nicht über unsere Ausscheidungen. Das ist der kleinste Anteil. Das sind eigentlich nur feste, unverdaubare Bestandteile, die hier ausgeschieden werden. Das meiste läuft über CO2 und über unsere Ausatmung. Und wenn dann jemand im Endeffekt Schwierigkeiten hat mit Sport und damit nicht wirklich arbeiten kann, dann können wir einfach mit der Atmung arbeiten, weil diese Person atmet, und boosten ihren Stoffwechsel, aktivieren die Verdauung. Und allein diese zwei Bereiche unterstützen schon extrem dabei, Gewicht zu reduzieren, ja, eine frischere Farbe im Gesicht zu haben, besser zu schlafen, und ein besserer Schlaf inkludiert gleichzeitig wieder besseren Stoffwechsel bei uns im Körper und. Und das sind einfach kleine Themen, die wir schon direkt angehen können, mit einem riesigen Erfolg, den wir danach haben.
Du hast ja vorhin auch schon mal deinen Podcast angesprochen. Was erwartet die HörerInnen denn dort?
Im Endeffekt spreche ich primär eigentlich über die Atmung und versuche die Atmung eigentlich entweder über meine eigenen Solo-Sessions mit zu integrieren. Da gibt es bestimmte Themen, CO2-Toleranz, Atmung im Sport, also grundlegende Themen, die für viele Leute einfach interessant sind. Es gibt auch Atemmeditationen, die ich im Endeffekt drin mache. Ich spreche über meine Selbsterfahrung, wenn ich spezifische Sessions als Teilnehmer mitmache. Da gehe ich mit rein. Und da habe ich eben verschiedene Interviewgäste, die eigentlich mehr oder weniger oftmals Koryphäen sind in ihrem eigenen Gebiet, Professoren, Ärzte, nicht nur unbedingt, weil nur weil sie Professoren und Ärzte sind, heißt es nicht, dass sie Koryphäen sind, aber auch im Endeffekt andere Leute, die wirklich aktiv mit diesen Themen arbeiten, um herauszufinden, was machen sie für sich, wie integrieren sie das in ihre Coachings, in ihre Sessions, in ihre Lehre. Und wie, ich habe zum Beispiel einen Prof meiner alten Uni interviewt zum Thema Diabetes. Welche Auswirkungen hat die Atmung auch auf dieses Thema Diabetes? Wie können wir damit arbeiten? Und es ist einfach also super faszinierend. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich einfach, diesen Podcast zu machen, weil ich da so unglaublich tollen Input bekomme und so unglaublich tolle Gäste habe, die ich kennenlernen darf. Genau, und das ist das, was man erwarten kann. Also meine Stimme zu hören, genauso wie bei euch. Und verschiedene Themen anzuschneiden, die oftmals auch ganz ehrlich ganz neu sind für mich. Und mich auch, also ich hatte letztens beispielsweise einen österreichischen Eisschwimmer, und der hat mir davon erzählt, dass er im Hintertuxer Gletscher in Minusgrade, also bis zu minus 1 Grad kaltes Wasser steigt. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das für einer? Und dann habe ich gedacht, was machst du denn mit deiner Atmung und so? Man kennt es ja, da gibt es doch diesen Wim Hof und krass und Eisatmung. Und der hat nur geschmunzelt und gesagt, gar nichts, totaler Quatsch, brauchst du gar nichts, um da reinzusteigen. Und ich so, what? Und der hat Weltrekorde aufgestellt, muss man auch dazu sagen, ja. Okay. Also da werden die ganzen anderen in seinem Schatten stehen. Und dann habe ich gesagt, okay, krass, gut. Habe ich selbst einen Workshop abgesagt, um zu ihm zu gehen, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Und habe somit einfach einen ganz anderen Zugang nochmal zur Atmung gefunden. Und auch einfach durch diese Selbstreflexion gesehen, wie kann ich noch tiefer in meinen Körper eintauchen und wie kann ich mit diesem Thema Eis, also und eben nicht nur, ich hocke mich jetzt in irgendeine Eistruhe rein, sondern auf 3.500 Meter in Eiswasser zu steigen mit minus 0,67 Grad in einem Gletscher und eben dort dann 75 Meter zu schwimmen und der ganze Körper schmerzt, was macht das mit mir? Und das eben auch einmal auf meiner mentalen Ebene zu erfahren, zu gucken, was passiert mit meiner Atmung, was macht es mit meiner Sauerstoffsättigung im Körper, was macht es mit meiner Herzfrequenz, wie adaptiere ich mich? Und diese Selbstversuche mache ich im Endeffekt eigentlich auch in dem Podcast, auch darüber spreche ich.
Mhm. Genau. Seid ihr da geschwommen oder getaucht?
Sowohl als auch. Also erst bin ich nur geschwommen, also am Anfang waren die Hände über Wasser, nachher bin ich geschwommen. Und dann gab es eine Phase, wo ich einfach auch abgetaucht bin und im ganzen Körper unter Wasser war. Also in Speedos, ist eh klar, oder? Dass man da keinen Neoprenanzug an hat. Ja. Gut, genau. Ja, aber jetzt nicht wirklich Tiefe getaucht. Also ich war jetzt nicht so lange da. Und es hat mir jetzt auch gereicht, weil ich bin eigentlich eher der Warmduscher. Okay. Ja. Aber es verändert schon extrem viel. Und das sind eben solche Themen oder ähnliche baue ich bei mir in den Atempause-Podcast mit ein.
Jetzt waren wir ja schon kurz beim Wasser. Jetzt, weil ganz das kurz interessiert mich wahnsinnig, weil ich finde halt so dieses Apnoe-Tauchen fasziniert mich auch. Mhm. Einfach diese... Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe es selber ehrlicherweise noch nie probiert, klar. Es ist weit, weit weg, ja. Aber ich finde sowas halt einfach unheimlich spannend, dieses sich in so eine große Tiefe zu begeben, in diese Stille. Also ich finde, das hat man mit dem Tauchen ja auch, aber da hört man ja den eigenen Atem ja tatsächlich auch, also auch über die Luft, die man da ausatmet. Und da ist ja schon auch ein gewisser Geräuschpegel um einen rum und das hast du da ja nicht. Also da ist ja wirklich Stille. Und dann dieses Licht, was langsam weggeht, also diese Dunkelheit, die einen ja da so umfängt. Wie ist das? Wie bist du darauf eigentlich gekommen? Und betreibst du das auch noch?
Ja, also, ja klar.
Ist es so ein Drang, auch dann immer tiefer zu gehen?
Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Okay. Also zumindest für mich, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Es gibt in Deutschland ganz viele Apnoe-Taucher, die hauptsächlich nur Streckentauchen machen. Also auf einen Meter Tiefe Kacheln zählen, Bahnen ziehen. So, das ist zum Beispiel gar nicht meins. Mich kriegst du nicht in den Pool, dass ich da irgendwie die Luft anhalte und mir eine Kachel anschaue. Also das geht für mich nicht. Ja, also zumindest jetzt, wer weiß, nächstes Mal, wenn wir sprechen, ist es vielleicht anders. Aber es ist ein guter Einstieg, um den eigenen Körper kennenzulernen. Für mich ist es Tiefentauchen an sich, ja. Ich liebe es, in der Tiefe zu tauchen. Und bei mir spielen eigentlich auch Zahlen keine Rolle. Das heißt, ich habe zwar eigene Zahlen, die ich erreichen wollte, aber die habe ich alle schon erreicht. Und auf diesem Weg ganz, ganz viel gelernt, dass mich der Kopf nicht entscheidet, sondern mein körperlicher Zustand, wo ich nachher ankomme und vor allem, wie ich mit meinen eigenen Erwartungen umgehe. Das ist ein großes Thema. Und dieses Thema Dunkelheit ist eher so das, was wir vielleicht vor Augen haben. Aber da, wo ich tauche, fängt die Dunkelheit wirklich in sehr, sehr großen Tiefen erst an. Also so tief, dass wir da eigentlich gar nicht hinkommen. Okay. Und du redest jetzt vielleicht von dem See um die Ecke, wo man den Kopf reinsteckt und nicht mal mit dem Bauchnabel unter Wasser ist und schon sieht man nichts mehr. Das kann natürlich auch passieren, ja. Aber wenn ich tauche, ist eigentlich so, dass ich einfach Phasen habe, in denen ich ganz lange nur die Augen zu habe. Das ist auch dunkel. Also dann ist es im Endeffekt eigentlich an sich egal, was soll denn passieren, kann nichts passieren. Ich bin immer an einem Seil festgemacht und im schlimmsten Fall greife ich dieses Seil und ziehe mich wieder nach oben. Aber diese Stille ist tatsächlich auch das, ich bin ja auch Gerätetauchlehrer und habe damit auch viel gearbeitet weltweit und diese innere Stille ist schon unglaublich schön, also körperlich, weil ich ja an sich nichts höre, was nicht stimmt, weil ich höre immer irgendwas, aber man sagt auch beim Apnoe-Tauchen, schauen wir in uns hinein. Beim Gerätetauchen schauen wir uns die Umgebung an. Und es ist der eigene Fokus, der ins Innen geht, dieser Blick ins Innen, diese Auseinandersetzung mit meinen eigenen Themen, mit meinen eigenen Ängsten, mit meinen eigenen Erwartungen. Das ist eher so dieses Thema, auf was ich mich einfach auch wieder freue, damit arbeiten zu können, wenn ich wieder tiefer tauchen kann.
Okay, ja, weil vom Gerätetauchen her hast du da ja auf jeden Fall Grenzen. Und das ist, es fühlt sich auch anders an. In jeder Hinsicht.
Ja, es ist auch eigentlich nicht zu vergleichen. Also außer, dass wir natürlich alle Wasserliebhaber sind, das würde ich nicht machen. Das stimmt, ja. Aber an sich.
Aber nee, ansonsten.
Apnoe ist einfach so, ich bin eigentlich komplett auf meinen Körper und meinen mentalen Zustand angewiesen. Und wenn ich an diesem Punkt im Reinen mit mir selbst bin, ein dickes Grinsen auf dem Gesicht habe, akzeptieren und loslassen kann, dann kann ich auch muskulär loslassen, was beim Apnoe-Tauchen extrem schwer ist, beziehungsweise eigentlich genau so das ist, was ich eigentlich erreichen möchte, körperlich komplett loslassen, weil nur wenn ich meine Muskulatur komplett entspanne beim Fallen, also wenn ich nicht mehr paddel, dann ist es so, dass mein Zwerchfell sich easy nach oben bewegen kann, in meinen Brustkorb hinein und das im Endeffekt, weil meine Lunge komprimiert sich ja, die wird immer mal kleiner. Also bei Tauchgängen, wenn ich jetzt über 50 Meter bin, ist die nur noch so groß wie meine Faust in etwa, ein bisschen größer als eine Orange vielleicht. Das heißt, die wird wirklich so extrem komprimiert und dafür braucht einfach die Muskulatur eine komplette Entspannung, dass ich auch diese Brustkorb zusammenziehen kann. Und wenn ich jetzt beispielsweise den Bauch anspanne, habe ich eine sehr große Gefahr, dass ich kleine Risse in der Lunge bekomme. Ja, und ja, das kann eben alles passieren und deswegen geht es darum, das hat nichts mit dem Körper zu tun, sondern mit dem mentalen Zustand, mit dem ich da reingehe. Okay. Und das ist halt immer so ein Spiel. Also ja, das ist mehr Kopf eigentlich als Körper, was wir machen beim Notauchen.
Es klingt dann auch so ein bisschen wie eine spirituelle Erfahrung, oder?
Ja, also es kann jeder deuten, wie er es selber möchte. Also für den einen ist es ein Abgleiten in eine andere Welt, ins Unterbewusstsein. Der eine sagt, ich bin einfach ein krasser Typ, weil ich so einen brutalen Körper habe und mich so gut kontrollieren kann. Also jeder findet da, glaube ich, seine eigenen Worte dafür. Und für mich ist einfach die Versinnbildlichung für das, was ich fühle, so eine Art Equilibrium, also so ein Gleichgewicht, ein Einstand zwischen der Zeit. Ich lebe nur zu 100% in diesem Moment. Weder morgen noch gestern ist relevant, sondern ich sauge diesen Moment als Art Tiefphase der Konzentration, ohne mich aktiv konzentrieren zu müssen, komplett auf, so ein Flow-Moment, wo einfach alles passt. Aber das könnt ihr natürlich benennen, wie ihr das möchtet.
Ja, aber das ist das, was dich dann auch immer wieder dahin zieht, oder? Dieses Gefühl.
Also manchmal macht es mich echt fertig. Das ist relativ einfach, weil es mir auf den Zeiger geht, weil ich es vielleicht einfach nicht gerade erreichen kann. Aber es ist im Endeffekt das, was ich erreichen möchte. Es hat nichts mit der Tiefe zu tun oder der Länge des Zeitluftanhaltens, sondern der Möglichkeit, einfach an diesem Punkt für mich anzukommen. Eigentlich an dem Punkt anzukommen, wo ich ganz bei mir bin. Ganz für mich bin, mich komplett akzeptiere und komplett loslassen kann. Das ist der Moment, wo ich eigentlich hin möchte. Und daraus ergeben sich halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, mehr bei mir zu sein, mehr bei meiner Umgebung zu sein, mehr in meiner Energie zu sein, Themen abzuschließen, auf 15 Meter mal ein Walhai zu begegnen, mit dem ich dann eine Stunde tauche. Alles schon passiert. Also das sind alles solche Sachen.
Ich wollte gerade fragen, oh mein Gott.
Ja, aber das sind alles so Sachen, das ist so, so Momente der absoluten Freiheit, das machen zu können, ohne eine Flasche zu brauchen und einfach ins Wasser zu springen und jemanden halt zu haben, der auf mich schaut, das ist eh klar. Aber glücklicherweise habe ich eine tolle Partnerin und die passt eben auf mich auf. Und ich passe auf sie auf. Und dementsprechend ist da eine ganz große Vertrauensbasis einfach da.
Mhm. Anja ist jetzt direkt wieder neidisch. Aber nur mal zur Einordnung, wie lange kannst du so ohne Probleme die Luft anhalten?
Genauso wie ihr. Mein Körper ist genau der gleiche wie eure. Und solange ihr keine Schwierigkeiten mit eurer Atmung habt und den Zugang zu eurer Atmung nochmal habt, werden eigentlich frei raus, plus 3 Minuten gar kein Thema. Und durch ein bisschen Training, was ich natürlich auch gemacht habe, geht noch ein bisschen mehr. Okay. Deutlich mehr, aber ja.
Okay.
Also drop jetzt keine Zahlen, weil es irrelevant ist, weil was ich mal vor 3 Jahren gemacht habe, mache ich heute nicht mehr oder ich mache heute was anderes wie vor einem Jahr. Es hat immer was damit zu tun, mit welchem Mindset ich eigentlich ins Wasser reingehe. Und jetzt mal schnell in den Pool hoppen und mal kurz ausprobieren, die Luft anhalten, hätte ich gar keinen Bock zu. Das macht gar keinen Spaß. Und das weiß ich auch jetzt. Nächste Woche bin ich wieder tauchen und mehr oder weniger unlimited Tiefe. Und die ersten 2 Tage werde ich einfach, ich hoffe, das darf ich so sagen, werde ich einfach kotzen, weil ich einfach so lange nicht mehr im Wasser war und ich einfach 2 Tage brauche, um wieder anzukommen. Wie beim Skifahren. Gehst Skifahren und wenn du meinst, am ersten Tag die nächsten 2 Wochen zu zerreißen und alles zu machen, dann ja, kommst vielleicht nach einem Heli rein.
Ja. Ja, genau.
Ja, Kreuzband und sowas. Adi. Nein, und beim Abnottauchen ist es genau das Gleiche. Wenn ich am Anfang zu schnell starte, dann ist es einfach zu viel. Und wenn ich hier zum Beispiel tauchen gehe, dann werde ich, keine Ahnung, die Tiefe limitieren. Erste Woche tauche ich maximal bis 30 Meter. Einfach nur, um den Körper zu adaptieren, ein bisschen wieder anzukommen, easy zu machen und danach schauen wir weiter.
Ja.
Mein Gott. Also ich glaube, du hast jetzt echt, also jetzt nicht nur uns, nicht nur Anne und mich neugierig gemacht, sondern auch alle, die uns zuhören, auf die verschiedensten Themen, die du jetzt angesprochen hast. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, also man trifft dich ja entweder im oder unter Wasser, am liebsten unter oder mittendrin. Gibt es da noch andere Dinge, die dich faszinieren? Also hast du noch andere Hobbys außer denen, die wir schon angesprochen haben? Hobbys, Interessen, würde ich jetzt mal eher sagen, ne? Oder Leidenschaften. Aber gibt es noch andere Dinge, die dich, wo du sagst, boah, ja, das finde ich total spannend?
Ja, ich habe immer was Neues. Also es ist wirklich so, es hört eigentlich nicht auf. Ich bin jetzt meine Freundin heute ausgedrückt, was ich besonders an dir mag, dass du einfach wie ein Kind bist und dich immer wieder begeistern kannst für neue Dinge und ausprobierst und den Kopf anstößt und wieder weitermachst. Und das gefällt mir einfach auch. Also ich habe schon so viele Jobs gemacht, wenn ich immer erzähle, was ich schon alles gearbeitet habe, allein vor dem Studium, während dem Studium, nach dem Studium. Und bei mir ist halt relativ schnell so der Punkt, dass ich sage, okay, passt, kann ich, habe ich gemacht. Was kommt als nächstes?
Ja, genau.
Ich habe schon Praktika gemacht bei Automobilkonzernen und die waren einfach stinkelangweilig. Die habe ich nur durchgezogen, dass ich nachher den Wisch habe, dass ich es mal gemacht habe. Aber ich bin mal zu meinem Chef damals gegangen und habe gesagt, Herr XY, ich fühle mich bei Ihnen hier im Praktikum wie ein Fernseher auf Standby. Wann schalten Sie mich endlich mal ein? Ja, also die Sachen, die ich mache, die können Sie auch dem Abiturienten geben. Und der war komplett perplex, der wusste nicht, was er sagen soll. Also Horror, klar, super, im Lebenslauf. Interessiert nachher kein Mensch mehr bei mir. Aber und das war für mich immer der Horror, einfach Zeit abzusitzen. Das geht für mich gar nicht. Und deswegen, was ich viel mache, ist tatsächlich lesen. Also jetzt, wo du gefragt hast, ich merke das schon, ich lese am Tag fast 2 Stunden verschiedenste Bücher, verschiedenste Autoren und habe letztens mal jemanden hat mich gefragt, ja, was sind so deine Top-10-Bücher, was liest du denn am liebsten? Und habe ich es ihm geschickt und dann das Einzige kam zurück, okay, krass, so eine differenzierte Liste habe ich noch nie gesehen. Und das ist wirklich so, ich lese einfach das, was ich Bock habe und wenn ich sage, ist eine coole Story, dann lese ich mir die durch. Aber ich hauche einfach die Schinken in die Ecke, wenn es da einfach Sachen gibt, wo ich sage, ach, gerade bei der Atmung, da gibt es echt so viele Bücher, die sind so populärwissenschaftlich, der null fundiert und einfach nur Blabla, und die Dinger haue ich sofort in die Ecke. Also ich manchmal, die werden super geratet und alle, geil, super Bücher. Und ich fange diese Bücher an und denke mir, ich könnte das Ding bis zum Ende lesen. Das gibt's auch gar nicht. Unmöglich für mich, unmöglich. Ja, also von daher.
Ja. Aber das ist jetzt schon eine super perfekte, ultra perfekte Überleitung zum Thema Lesen, weil wir am Schluss unseres Podcasts ja immer unsere Gäste ja fragen, was liest du eigentlich? Ja, so, und ich frage dich jetzt nicht nach deinen 10 besten Büchern, aber vielleicht so nach dem, was du jetzt so, keine Ahnung, auf dem Nachttisch, auf dem Sofatisch, auf keine Ahnung, wo liegen hast. Wo liegen deine Bücher, die du liest, wenn du so viel liest?
Ja, wir haben die alles weggepackt eigentlich, und das Härteste war für mich, ach Mist, die habe ich noch nicht gelesen, die eigentlich muss ich die mitnehmen, aber dann, weißt du, für ein paar Monate ins Ausland mitnehmen, muss auch nicht sein. Deswegen habe ich so einen E-Reader momentan, mit dem ich einfach viel lese, auch weil meine Freundin nachts kein Licht mag im Zimmer und nicht gut schlafen kann. Deswegen habe ich mich daran gewöhnt. Es war super nervig, wenn immer die Moskitos auf diesen E-Reader fliegen und dann, vielleicht wisst ihr, was ich meine, das ist ganz schrecklich. Ja. Aber egal, jetzt ist ja Winter. Und was ich momentan lese, ist Haruki Murakami. Haruki, genau. Ich kann mir ehrlich gesagt die Autoren manchmal auch die Bücher nicht merken, weil ich fast alles schon von denen gelesen habe. Und eigentlich die Inhalte, ich kann die Geschichten wieder erzählen, aber den finde ich ganz cool, weil er manchmal einfach so Schocker drin hat, wo ich mir so denke, krass, also das kannst du jetzt nicht sagen. Ja? Und irgendwie finde ich das irgendwie cool. Also ich finde es eigentlich immer ganz nett, wenn er dann mal so Dinge raushaut, wo ich mir sage, okay, krass, das wird nie jemand sowas sagen. Und erwartet auch keiner in diesem Zusammenhang. Nee, finde ich ganz gut. Also den finde ich gar nicht, vor allem ich mag solche dicken Bücher, lange Bücher. Ich lese jeden Abend eigentlich. Mindestens eine halbe Stunde oder länger.
Was liest du gerade von ihm oder hast du gelesen von ihm zuletzt?
Ich glaube, Kafka am Strand, kann es sein. Das kommt jetzt. Das ist das, was ich jetzt lese. Ist okay. Ich mag auch gerne diese verschiedenen Handlungsstränge, die er eigentlich hat. Die finde ich ganz cool. Und eins meiner Lieblingsbücher, ich weiß aber nicht, ob es jetzt noch wäre, das war vor 3 Jahren, war Nachtzug nach Lissabon. Dieses Buch hat mich komplett umgehauen, weil es mich genau dort abgeholt hat, wo ich gerade in diesem Moment auch war und ich einfach super mag, wie der Autor, das weiß ich schon gar nicht mehr, wie er heißt, ich glaube Pascal Mercier oder sowas, und dieses Buch, ich weiß, es gab, ich glaube, schon 52 Auflagen von dem Buch, ich glaube, so ein Professor in Berlin habe ich irgendwo gelesen, und der schreibt einfach so schön, dass ich gefühlt dieser Charakter bin. Und mit ihm einfach so mitgehe, auch wenn ich keine Brille habe und gut sehe. Aber das ist alles, das ist einfach, was ich so mag, dieses Fühlen, dieser Genuss, dieser ganze Moment zu sein. Und das ist das, was er beschreibt, während er auf einer persönlichen Reise ist, eigentlich zu sich selbst. Und dabei die Reisen der anderen Menschen ihn dabei unterstützen, für sich sein Leben klarer zu sehen. Und auch, mit was ich mich gut identifizieren kann, ist dieses Downsizing weniger zu machen, um daraus eigentlich dann viel mehr Lebensqualität gewinnen zu können. Das finde ich toll. Was habe ich noch für Bücher? Den Schirach finde ich auch ganz cool. Das sind auch wieder so Schocker, wo ich dann halt nachts nicht schlafen kann, weil ich einfach 4 Stunden abends noch gelesen habe. Von einem Mordfall zum nächsten, aber einfach auch zu zeigen, krass, wir brauchen keine Daily Soaps anzuschauen, sondern wir leben das. Das ist Teil unseres täglichen Lebens. Den fand ich gut. Und manchmal lese ich auch echt Bücher, die sind richtig schlecht. Also ich habe ein Freediving Camp im Mittelmeer. Und dadurch, dass ich es immer einfach zum Einschlafen nehme, habe ich letztens, das darfst du eigentlich keinen sagen. Ich arbeite da gefühlt, weiß ich nicht, 18 Stunden am Tag und abends lege ich mich hin und lese noch ein Buch. Meine Freundin sagt auch, du hast ja eine Waffe. Und dann lese ich dieses Buch und es ist unglaublich schlecht. Es ist sogar nicht mal gut geschrieben und die Story ist echt so, oh, ich weiß eh schon, was kommt. Aber ich habe dieses Buch, es waren, glaube ich, 600 Seiten in, ich glaube, 10 Tagen gelesen, obwohl ich so viel gearbeitet habe. Einfach nur zum Einschlafen, dass der Kopf einfach aus ist und alle Themen vorbei waren. Das war auch herrlich. Da lese ich auch manchmal gern so, ich glaube, Bücher, die sind nicht mal Print, sondern es glaube nur so Fantasy irgendwas. Und die finde ich einfach amüsant. Manchmal einfach so köstlich einfache Literatur. Dann hole ich mal wieder die Blechtrommel raus. Dann, ja, also es ist einfach super abwechslungsreich, was ich lese. Oder geht's, habe ich gestern ein Buch, das habe ich aber auch wieder weggeschmissen. Das war super schön geschrieben. Eine ganz tolle Autorin. Irgendwas mit Selbsterfahrung und irgendwas mit Winter und Überwintern oder sowas. Und ich fand es super gut geschrieben, aber die Story fand ich einfach super langweilig. Wirklich, ich finde sie ganz toll. Wirklich, wahrscheinlich eine Journalistin oder so, die weiß, wie sie schreibt und ganz, ganz, ganz super. Und ich denke mir einfach nach jedem Kapitel, ja und jetzt? So, was war der Inhalt des Ganzen? Beschrieben, wo Halloween herkommt? Na super, da hole ich mir ein anderes Buch. Also wenn ich einen Roman will, dann will ich etwas, was mich einfach abholt und was ich schön lesen kann. Aber ich mag es auch mal gern. Also ich bin in Österreich und dann lese ich auch ganz viel, habe ich jetzt gemacht. Österreichische Literatur, Trafikant, Radetzky-Marsch, habe ich ganz viele alte Sachen geholt, um auch zu verstehen, wie diese Kultur tickt. Und woher diese altdeutschen Begriffe kommen in der Sprache, die hier genutzt werden, auch in der Verwaltung. Das fand ich immer ganz nett, das der Familie mitzuteilen, die es selber nicht wussten. Solche Sachen, ja. Also es ist immer ganz, ich gehe ins Buchgeschäft rein und was ich liebe, sind einfach Mitarbeiter, die sich wirklich mit diesen Büchern auskennen. Und ich liebe es, ein Buch in der Hand zu haben, damit zu arbeiten. Dann lese ich ganz viele Bücher, kaufe immer gleich 3, 4, 5 und dann mache ich die zack, 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 zack. Dann sind die durch und dann habe ich wieder eine Phase, wo ich nur E-Reader lese.
Das ist auch echt eine krasse Mischung.
Wir haben eine ganz, ganz tolle Mischung. Die stellen wir wie immer in die Shownotes mit rein, dass ihr da auch nicht lange suchen müsst und diese Bücher auch sofort findet. Ist eine tolle Mischung, ja.
Ja, ich könnte noch viel, viel weitermachen. Aber
das glaube ich sofort.
Also mich holen die Bücher am meisten ab, die mich begleiten in dem Prozess, in dem ich gerade bin. Und ich glaube, das ist dann nicht auf den Autor zurückzuführen, sondern auf eine Identifikation mit den Charakteren oder der Geschichte selbst.
Und wahrscheinlich weißt du dann auch immer noch ganz genau, wann du was gelesen hast, in welcher Phase du da gerade warst.
Yep. Ich habe auch viele Bücher, zum Beispiel Paul Auster, Moon Palace, das habe ich 3-mal gelesen. Einmal in der Schule, da habe ich es nicht verstanden, das fand ich schrecklich. Dann danach nochmal und dann fand ich es herrlich, weil es genau in dieser Entstehungsphase war. Persönlichkeitsentwicklung für mich selbst, wo ich dann mit 19 irgendwie unterwegs war, viel unterwegs und ich wusste nicht genau, wo es hingeht und neue Dinge erleben, aufsaugen. Und dann habe ich es nochmal gelesen auf Deutsch. Ich glaube, Mond über Manhattan heißt das. Und da habe ich mir gedacht, Mann, ist das langweilig. Das war dann irgendwie so, ja, so, ich war dort, habe ich abgeschlossen und ja, das hat dann nicht mehr gepasst. Aber war trotzdem ein gutes Buch.
Ja, genau. Nee, super. Wir haben schöne Empfehlungen. Wir haben, glaube ich, ganz viel Inspiration gerade mitnehmen können aus diesem Gespräch mit dir. Also mich haben so viele Sachen irgendwie so angetickt, ja, dass ich jetzt gedacht habe, ich muss da nochmal mir das ein oder andere nochmal einfach anschauen und anhören und dir auf jeden Fall folgen.
Ihr könnt auch gern, ich habe jede Woche eine Atemsession, einfach mal vorbeischauen, reinschnuppern. Jeden Donnerstagabend kann man sich einfach anmelden, sich die Sachen mal anschauen. Man muss nur wissen, dass jede Atemsession anders ist. Das betone ich immer davor, weil manche Leute kommen und sagen, boah, krass, das war zu heftig für mich oder irgendwie voll langweilig, es hat mich jetzt nicht geflasht. Aber jede Session ist halt anders und das ist eben nicht, ich gehe zu einem der gängigen und es ist immer das Gleiche.
Genau. Nee, also ja. Ja, das alles andere würde mich jetzt auch echt überraschen, nach dem, was du sonst von dir erzählt hast, wie du tickst. Insofern, ja, also mich hast du auf jeden Fall mega neugierig gemacht. Anne, dich sicherlich auch. Ja, wir sehen uns hier, ihr könnt uns leider nicht sehen, aber wir sehen uns. Und insofern, ja, haben wir schon viel Gefühlsregung auf dem Gesicht gehabt auch. Und wir sind jetzt einfach mal gespannt. Wir werden dich verfolgen. Und wenn ihr Fragen habt, der Link zu der Homepage einfach vom Timo ist ja drin in den Shownotes und entweder wendet ihr euch an uns oder einfach direkt an Timo mit euren Fragen. Und ja, und wir sagen einfach an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein sehr schönes Gespräch, ein sehr inspirierendes und wir wünschen dir jetzt einfach alles Gute beim Umzug. Das scheint ja auch was Größeres zu sein, was da vor dir liegt.
Ja, da passiert heute noch ein bisschen was.
Und du hast dir Zeit genommen für den Podcast. Also insofern, ja tausend Dank. Komm gut an mit deiner Family und ja, viel Spaß unter Wasser. Hab eine gute Zeit.
Ja. Vielen lieben Dank, Anja. Vielen lieben Dank, Anne. Danke für die Einladung.
Vielen Dank. Tschüss.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, ein Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt. Denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.